Keiner erwartet 1959 eine Platte dieser Art, schreibt der Musikwissenschaftler Frederik Döhl über Kind of Blue, eins der berühmtesten Jazzalben seiner Zeiten. Vielleicht das berühmteste, ein Gigant, eingespielt von Miles Davis, John Coltrane und anderen Jazzgrößen, zudem in atemberaubend wenigen Stunden 1959 ist das Album erschienen. Der Musikhistoriker Frederik Döhl schreibt dazu, wenn ich jemandem eine Platte in die Hand drücken müsste, um damit zu erklären, das ist Jazz, das ist sein Zauber, dann wäre es diese Platte. Ich verstehe das so, es ist vielleicht keine originelle Wahl, aber irgendwie die einzig mögliche. Döhl hat diesem und anderen Jazzalben ein ganzes Buch gewidmet, den Einspielungen, die 1959 aufgenommen wurden oder veröffentlicht wurden. Und dieser Band heißt Jazz 1959, kleine und große Geschichten aus einem goldenen Jahr. Und mit dem Musikwissenschaftler Döhl konnte ich 65 Jahre zurückreisen in die Klangwelt des 1959er Jazz-Jahrganges. Ich habe dieses Gespräch mit ihm aufgezeichnet und habe ihn als erstes gefragt, wie er zu der Auffassung kommt, dass Kind of Blue ein Heiligtum sei.
Einerseits die Zusammensetzung des Ensembles. Es sind nur wahnsinnig berühmte, einflussreiche Musiker, die zusammenkommen für diese Platte, die auch nur ganz kurz als Ensemble zusammengearbeitet haben, Beginn, Anfang 58 und zum Zeitpunkt dieser Platte schon gar nicht mehr zusammenarbeiten in diesem Ensemble, die extra nochmal zusammenkamen, um sich zu dokumentieren als Team, was man zusammen macht. Das ist das eine. Das zweite natürlich die Stahlkraft vor allem von Miles Davis, dem Picasso des Jazz, wie Duke Ellington mal sagt, ein wahnsinnig vielseitiger Jazzkünstler, der eigentlich in allem, was ab Bebop losgeht im Jazz, bis zum Jazz-Hip-Hop in den 90ern überall genreprägende Sachen gemacht hat. Und dann das, was auf dieser Platte selbst passiert, so eine Art Modal Jazz ist der Fachbegriff, ein Vamp-Stil, sehr reduzierte Harmonik, starker Fokus auf den Solisten, auf die Melodik, das was sehr prägend geworden ist, was man zum Beispiel heute noch auf vielen ECM-Platten hören kann. Die Platte ist also sehr einflussreich von wahnsinnig einflussreichen Leuten und dann muss man einfach sagen, es ist eine Platte, die total Spaß macht zu hören. Für den Kenner, der wahnsinnig viel zu entdecken hat, aber man kann sie auch einfach schön nebenher auf dem Sofa hören, weil es ganz entspannte Stimmung hat und das kommt alles zusammen.
Das kommt alles zusammen und was ich jetzt auch schon angesichts Ihrer Antwort gemerkt habe, ist natürlich, Jazz dient auch nach wie vor top zur Distinktion. Da waren jetzt jede Menge Fachausdrücke, die mir gar nichts sagen. Modal Jazz, Vamp Style, ECM. Was hat es damit auf sich? Ein kurzes Glossar dazu bitte.
Modal Jazz nennt man das Genre, zu dem diese Platte gehört. 59 sind wir in der Phase, wo alle suchen, wie es nach Bebop weitergeht. Bebop, die große Sache, Mitte 40er nach dem Swing. Swing, das, was wir auch selbst heute alle noch kennen, die amerikanische Popmusik der Phase. Danach kommt Bebop, sehr intellektuelle Musik, sehr virtuos. Und das hatte sich so ein bisschen ausgelutscht. Und alle suchen nach neuen Sachen. Und Modal Jazz war eine Idee. Modal kommt vom Tonleitern. Die Idee war nicht in Songform oder über Songs zu spielen, sondern entlang von Tonleitern Konzepte von Stücken zu entwickeln. Und das passiert auf dieser Platte ganz stark. Die Arbeit mit sehr wenig Absprachen. Bei Flamenco Sketches, dem Schlussstück zum Beispiel, ist eine Abfolge von 5 Tonleitern. Jeder Solist kann über jede Tonleiter so lange spielen, wie er will. Und wenn er fertig ist, ist der nächste dran. Und daraus konstruiert sich das Stück. Und Vamp-Style heißt, dass man sich auf ganz wenige Akkorde konzentriert, die oft in einer kreisenden Bewegung laufen. Das hört man auch sehr gut auf dieser Platte. Das ist was oft im Jazz gemacht wird seitdem. Das hat oft was Meditatives, wird auch sehr gerne in langsameren Sachen gemacht. Und genau, da steckt also gar nicht so groß was an Fachlichkeit drin. Das sind einfach die Ausdrücke, die man benutzt.
Und ECM?
ECM ist ein deutsches Label aus den 70er Jahren, sehr bekannt zum Beispiel für Keith Jarrett, der dort arbeitet. Die machen ein bisschen zeitgenössische Kunstmusik und ein bisschen Jazz, so halb und halb. Und die haben als Trademark für den Jazz, dass sie sehr, sehr viele Platten veröffentlichen, die auch einen sehr meditativen Zugang haben. Die interessieren sich zum Beispiel sehr für skandinavischen Jazz, wo das auch ein großes Thema ist. Und diese Art an Klanglichkeit, die in Kind of Blue erkundet wird, halt da sehr oft nach als Herangehensweise.
Also wir sprechen von einer neuen Art, Musik zu denken und zu performen. Bei Ihnen lerne ich das dann als Verb. Dann schreiben Sie vom Davisieren. Welchen Einfluss oder welchen Stempel drückt Miles Davis da drauf, dass daraus dann ein Verb wird bei Ihnen?
Ja, Miles Davis, wenn Sie auf die Platten hin drauf gucken, steht immer Autor, Urheber Miles Davis. Kind of Blues ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass das sehr, sehr weit weg ist von dem, was tatsächlich passiert im Studio. Es sind Gruppenprozesse, die stattfinden und es steht Miles Davis drüber. Aber es ist nicht so, dass er einfach sozusagen als Chef der Sache das für sich reklamiert und dann auch natürlich auch die Einnahmen kassiert hinten draus, sondern er ist eher sowas wie ein Regisseur, ein Auteur, jemand, der Entscheidungen vorgibt. Und das sieht man sehr gut und dafür ist sozusagen dieses Sportspiel mit seinem Namen ein Weg, das zu beschreiben. Er benutzt Ideen, mit denen seine Kollegen ins Studio kommen und verändert die. Ändert das Tempo, ändert die Struktur, ändert die Komplexität. Sagt, lass doch hier ein bisschen mehr damit machen, mehr damit. Das heißt, am Ausgangspunkt sind oft Ideen seiner Kollegen hier auch, zum Beispiel von Bill Evans, dem Pianisten, der von dem von mehreren Stücken die Ausgangsideen stammen. Aber wenn man das vergleicht, was die Leute selber mit ihrem Material oft dann auf anderen Platten machen und dem, wie es dann bei Miles Davis im Team klingt, sind die Unterschiede sehr groß. Und das ist, wofür die Davisieren so ein bisschen steht, dass er sozusagen eine kreative Kontrolle hat innerhalb dieses Teams und sagt, die Richtung gehen wir.
Sie beschreiben eingangs in Ihrem Buch, wie Sie zum Jazz gekommen sind. Also Sie haben ihn nicht gesucht, sondern er hat Sie gefunden.
Ja, das war tatsächlich meine beste Woche Schule. Wir hatten eine Projektwoche, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann es war, 10.11. Wir hatten Mathe- und Physiklehrer, der seit frühester Kindheit Jazzfan war, der also ab den 50ern anfing zu sammeln und alles, was irgendwie nach Hamburg gekommen ist, wo er aufgewachsen ist, gesehen hatte. Und er machte mal eine Woche Jazzgeschichte in dieser Projektwoche. Er fing mit Ragtime an, wir saßen da im Wohnzimmer und gingen dann bis damals Mitte 90er einfach durch, um einfach mal was kennenzulernen. Und das war so ein bisschen meine Einstiegsdroge in diese Welt und da habe ich auch keine Blue kennengelernt.
Da kann der Lehrer zufrieden sein, dass die Saat aufgegangen ist, bei Ihnen zumindest. Jetzt konkret zu Ihrem Buch. Sie nennen es ja ganz schlicht nach dem Jahr 1959. Alles dreht sich um dieses Jahr. Was war da das Besondere an diesem Jahrgang in diesem Jahr für den Jazz oder für die Jazzgeschichte?
Jazz ist eine ziemlich sportive kulturelle Praxis. Also da geht es sehr stark um Bestenlisten, um Vergleiche, um das Bedeutendste. Das heißt, wenn man anfängt, sich für Jazz zu interessieren, stößt man ganz viel auf sowas. In Büchern, heute online. Und wenn man das tut und guckt, was sind denn Einstiegsplatten, womit fange ich an, stellt man fest, dass das Jahr 1959 ganz oft dahinter steht, auftaucht. Durch einen historischen Zufall sind einfach sehr viele Künstler zur selben Zeit damit beschäftigt, Wege zu suchen, wie es nach Bebop weitergeht, sehr unterschiedliche Lösungen und finden alle gleichzeitig Sachen, die funktionieren, die nachgewirkt haben und das findet statt. Und das war das mein Ausgangsinteresse zu gucken, was war das denn für eine Zeit, was ist da passiert, dass so viel auf einmal stattfindet, dass die heute die Leute noch bewegt, umtreibt. Man kann es ganz gut sehen, die Amerikaner haben bei der Library of Congress vor gut 20 Jahren so eine Kulturerbeliste für Audio angefangen zu machen. Da kommen jedes Jahr 25 neue Tonaufnahmen dazu. Musik, aber auch Sprechsachen, Martin Luther King Rede und solche Sachen. Und die haben natürlich als erstes mit Jazz 59 angefangen. Und die ersten Jahre kommt jedes Jahr eine Platte dazu. Und man sieht den Stellenwert für die Jazzszene des Kanus, der sich da entwickelt hat in diesem Jahr. Mhm. Und das hat mich interessiert, mehr über die Umgebung zu erfahren, wo das entstanden ist. So.
Also wir reden ja heute ganz viel, wenn es um digitale Entwicklungen geht, über Disruption. Ist dann 59, 60, ist das ein disruptives Jahr? Klingt so, als ob dann auf einmal, bäm, alle möglichen Entwicklungen passieren.
Disruptiv, ich weiß nicht, ob ich disruptiv sagen will. Es ist eher eine Gleichzeitigkeit davon, dass sehr viele an derselben Baustelle agieren, aber sehr unterschiedliche Lösungen entwickeln. Und es ist auch nicht disruptiv in dem Sinne, dass andere Arten von Jazz, die gemacht worden sind, danach nicht mehr stattfinden oder zur selben Zeit nicht stattfinden. Wir haben 1959 zum Beispiel ein großes Dixieland-Revival. Swingbands sind nach wie vor wahnsinnig groß in Mode, beide Themen, die innerhalb dieses Kanons, der entsteht, um keine Rolle spielen. Aber die Leute damals genauso interessiert hat, wie es viele heute noch interessiert im Jazzbereich. Das findet auch alles statt. Ist also nicht, Jazz bis dahin klingt so und danach anders. Aber diese Leute entwickeln um diesen Kanon herum diese Platten Herangehensweisen, die heute noch an ganz vielen Stellen zu hören sind im Jazzbereich. Wie einfach gute Ideen sind, wie ich damit umgehen könnte nach Bebop. Mhm. Das heißt, weniger disruptiv, als dass eine wahnsinnig starke Inspiration ausgeht, die sehr, sehr lange trägt.
Sie haben es ja gerade gesagt, wahnsinnig viele, auch unterschiedliche Entwicklungen gehen los. Ein Heiligtum haben wir schon besprochen, eben Kind of Blue. Ist das auch Ihr Favorit? Also das ist die Nummer eins und dann lange nichts? Oder haben Sie mehrere Favoriten in Ihrem Herzen?
Das Buch fängt an mit einer Playlist, die ich gemacht habe. Die kann man sich bei Spotify angucken. 159 Tracks als Einstieg in 59. Und das sind alles Stücke, die ich gut finde. Es war ein wahnsinnig spannendes Projekt für mich selber, auch als Musikfan. Wahnsinnig viel entdeckt. Was ich gemacht habe, ist quasi die Soundscape des Jahrgangs nachzubauen und tatsächlich anzuhören. Das sind knapp 800 Platten geworden, viel mehr als ich dachte.
Eine Menge Holz.
Eine Menge Holz. Und eine Sache, die man mitnimmt aus diesem Projekt, oder ich sehr stark mitgenommen habe aus diesem Projekt, ist, in was für einer großen Breite wahnsinnig gute Qualität produziert worden ist. Ich könnte das also gar nicht sagen, die Platte und dann 3 Kilometer danach nichts mehr. Und das gilt auch für diesen Kanon. Diesen Kanon, dazu zählt neben Kind of Blue sowas wie Giant Steps von Coltrane oder Time Out von Dave Brubeck oder The Shape of Jazz to Come oder Mingus Arm. Das sind einfach wahnsinnig unterschiedliche Platten. Das heißt, wenn man sich dafür interessiert, wie unterschiedlich Leute mit so einem Problem umgehen könnten, wie kann es denn nach Bebop noch weitergehen im Jazz, macht gerade diese Unterschiedlichkeit wahnsinnig viel Spaß beim Hören und Entdecken.
Und wenn man diese Liste durchgeht, die Sie da vorangestellt haben, und sich ein bisschen durchhört, dann stellt man schnell fest, wenig überraschend, da gibt es kaum Frauen. Also Ella Fitzgerald findet sich da natürlich und dann, ich glaube, keine Handvoll weiterer Frauen, vielleicht 2, 3 weitere Namen. Wie sieht's aus mit der Geschichte von Frauen im Jazz? Ist die noch zu schreiben oder schon geschrieben worden?
Es gibt ein paar Frauen auf der Liste, es sind aber tatsächlich nicht so viele und das ist keine böse Absicht, sondern spiegelt tatsächlich das Jahr ganz gut wider. Shirley Scott ist drauf, Marion McPartland ist drauf, Melva Listen ist drauf, die vielleicht spannendste Frau in 59, weil die wahnsinnig viel als Arrangeurin gearbeitet hat, was nicht so sichtbar ist, aber eine sehr präsente Frau. Aber tatsächlich sind die Zahlen so und das ist bis heute so. Also es gibt statistische Ebenen zum Jazz heute, wie die Frauenbeteiligung ist und das ist wie Regisseurin im Theater. Man ist so im Bereich von 20% an Sichtbarkeit, dass der Name auf der Platte draufsteht. Damals wie heute gibt es sehr prominente Frauen, aber es sind nicht viele. Das sieht man sehr gut dran. 59 im Januar erscheint ein Magazin, Esquire, eine Jazz-Sonderausgabe und die hat in der Mitte ein ganz großes Foto, das berühmteste der Jazzgeschichte überhaupt, A Great Day in Harlem von Art Kane, wo alle, die im August 58 in New York waren, nach Harlem vor ein Haus gestellt hat, aus der Jazzszene und fotografiert hat, mit ganz vielen berühmten Namen, wie Sonny Rollins zum Beispiel ist da drauf oder Thelonious Monk und es sind 2 Frauen drauf in der Mitte, Mary Lou Williams und Marion McPartland und das zeigt die Größenordnung von insgesamt 57. Das ist tatsächlich, Jazz hat einen chauvinistischen Touch damals wie heute.
Jetzt haben Sie vorhin die Playlist angesprochen und auch gesagt, man muss sich auch wirklich reinhören und in gewisser Weise auch reinarbeiten in diese Klanglandschaften dieses ausklingenden Jahrzehnts. Es gibt aber bei Ihnen auch ein Kapitel zum Thema Musikgeschichte in Zeiten von KI und ChatGPT. Wie würden Sie das beschreiben? Wäre so ein Buch denkbar, eins wie Ihres, das ja auf Ihren Hörerfahrungen fußt, wenn ich geschickt reinprompte in ChatGPT, dass mir die Maschine das ausdrucken soll?
Sie können die Maschine befragen und die Maschine sagt Ihnen dann tatsächlich, dass sie keine Hörerfahrung macht. Also bestimmte Zugänge einfach nicht anbietet. Das Reflexionsniveau hat sie. Was die Chatbots machen, und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema, zum Beispiel für meine universitäre Lehre, weil meine Studenten das benutzen dürfen. Das heißt, ich muss mich fragen, wie ich das in Lehre einbinde, wie ich prüfe in diesen Zeiten. Was die natürlich machen, ist auf dem Wissen aufbauen, was da ist. Was in diesem Fall des Jazzprojekts dieses kanonische Wissen ist. Die können einem was über Kind of Blue erzählen, die können auch noch was darüber erzählen, was die berühmten Platten dieses Jahrgangs ist, aber danach hört sozusagen das Wissen auf dem diese Chatbots überhaupt aufsetzen können. Das heißt, eine Frage, die mich bei diesem Buchprojekt total interessiert, ist, wenn ich alles selber anhöre, sammle und alles anhöre und sozusagen mich hineinversetze, wie jemand, der sich für Jazz damals interessierte, das wahrgenommen hat, wenn er geguckt hat, was alles läuft, macht es denn überhaupt einen Unterschied? Hätte ja auch rauskommen können, dass auch, nee, der Rest ist Käse und die 20 Platten sind super und es war genauso 59, das hat... Die Leute haben sich auch nicht für was anderes interessiert. Es war also ein Experiment und es ist nicht rausgekommen, sondern rausgekommen, dass es einen großen Unterschied macht, zum Beispiel für die Frauenfrage im Umgang damit. Genau, aber das war ein Experiment. Das wollte ich tatsächlich herausfinden. Brauche ich das noch eigentlich jetzt, handgemachte Musikgeschichtsschreibung oder andere Art von Kulturvermittlung? Weil ich muss meinen Studierenden ja auch was sagen. Wofür machen wir das denn jetzt eigentlich noch?
Und die selbstgestellte Frage würden Sie mit Ja beantworten, oder? Brauchen wir das? Ja, Ausrufungszeichen.
Ja, es macht einen Riesenunterschied. Also ich bin jetzt kein böser seriöser KI-Kritiker. Das ist ein wahnsinnig gutes Tool. Die Sachen helfen einem, Sachen besser zu machen, schnell zu machen. Und für Standardlösungen hilft es natürlich total. Sozusagen Wikipedia-Arbeit nur ein Level jetzt höher. Natürlich kann man das nutzen, ne? Ist das kein Problem. Man muss aber ein Bewusstsein dafür haben, was einem die Maschine anbietet und was sie halt nicht tut. Wenn ich das Frauenbeispiel vielleicht nochmal nehmen kann, da kann man es gut klar machen. Ich hab ChatGPT oder Perplexity oder Consensus, diese Art Chatbots, befragt. Sind Frauen denn relevant? 59. Spielt das eine Rolle? Weil natürlich ich auch gesehen habe in den Daten, es sind nicht so viele da. Und die Maschine sagt dann genau das, was man hören will. Ja, natürlich sind Frauen super relevant, die können alles und sind total präsent. Also eine Wohlfühlantwort, die ich gerne 2024 auch so hören will. Die sind aber nicht da. Nicht nur im Geschichtsbild, sondern was der Chatbot einem sozusagen anbietet, sind Antworten, die sich gut anfühlen, aber das Problem verschleiern. Und das weiß ich aber nur, wenn ich das Hintergrundwissen habe. Und das kann man an ganz vielen Sachen durchspielen.
Jetzt lese ich in Ihrem Buch, niemand erwartet 1959 eine Platte dieser Art, also nochmal über Kind of Blue. Und Sie feiern darin das, was Jazz macht, die Freiheit des Moments, des Spontanen, des Flüchtigen. Welches Nachleben findet das? Wo hören Sie das am ehesten wieder, das, was da entfesselt wird?
Das hört man an ganz vielen Stellen wieder, was von Kind of Blue ausgeht, wenn es rübergeht in Richtung freier Improvisation. Es gibt eher die etwas avantgardistischen Spielarten wie im Free-Jazz-Bereich, aber auch die Sachen, die sehr, sehr zugänglich sind. Da sind wir zum Beispiel wieder beim ECM-Stil, bei dem, was Keith Jarrett an freien Improvisationskonzerten gemacht hat seit den 70er Jahren. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dahin. Was das Kind of Blue Ensemble gemacht hat, sich im Studio treffen. Die hatten zweimal 3,5 Stunden, hatten minimale Vorgaben sich gegeben, wie diese Skalen bei Flamenco-Sketches, und das war's. Und haben angefangen zu spielen mit dem Ziel, den ersten vollständigen Take, den wir schaffen, auch zu veröffentlichen. Was bei 4 von 5 auch tatsächlich passiert. Ist. Und diese Art von sozusagen die Spontanität, das Entdecken der Ideen einzufangen, das ist eine Herangehensweise, die sehr viele im Jazzbereich interessiert. Das ist natürlich ein wahnsinnig hohes Niveau, auch ein wahnsinnig hoher Anspruch an einen selber, dass dabei was Tolles rauskommt, aber natürlich was sehr Faszinierendes, weil man das Entdecken sozusagen festhält.
Sie haben uns, wir haben vorher gefragt, was können wir denn zum Ende des Interviews spielen? Da haben Sie gesagt, nehmt doch hier Keith Jarretts Köln-Konzert von 1975. Wenn Sie unser Gehör jetzt ein bisschen lenken wollen in den nächsten Minuten. Worauf sollten wir achten?
Die ersten gut 10 Minuten des Köln-Konzerts sind nur über 2 Akkorde, also das, was ich vorhin Vamp-Style genannt habe, dieses sehr reduziert harmonische Tempo, die Rücknahme von sehr vielen, um sich drauf zu konzentrieren, was an melodischer Improvisation stattfindet. Das ist was, was bei Keith Jarrett in dieser Phase eine Riesenrolle spielt und auch am Anfang von diesem Köln-Konzert geradezu in extremo inszeniert wird. Und diese Herangehensweise, die bei Kind of Blue sozusagen zur Blüte gelangt, das ist was er fortschreibt in diese Richtung. Das kann man sehr, sehr gut hier beobachten, dieses entschleunigte harmonische Tempo.
Das werden wir gleich überprüfen und dem nachlauschen. Vorher bedanken möchte ich mich bei Frederik Döhl, er ist Musikwissenschaftler an der FU zum Beispiel in Berlin. Und ihm verdanken wir den Band Jazz 1959, kleine und große Geschichten aus einem goldenen Jahr. Der Band ist bei Transkript erschienen, hat 300 Seiten. Und wenn Sie jetzt schon dabei sind und denken, ja super, hole ich mir, können Sie machen, gibt es demnächst auch in Papier im Buchladen. Es gibt aber auch einen Open Access. Wir verlinken natürlich auf Radio 3.de. Besten Dank für den Besuch bei uns.
Sehr gerne.